Brisanz. Allianz Brisanz. Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Rausche, Rausche, Rausche.
Ja, hörst du mich?
Im Rauschewald höre ich den Ole.
Siehste. Ja. Du hörst dich leicht verschnupft an.
Ja, so ein bisschen. Ja, ich habe auch so einen leichten Reizhusten.
Ja, dann sind wir ja schon mal zwei.
Ja, dann, das passt doch auch in die Weihnachtszeit.
Letzte Folge, da hatte ich mitten in der Folge halt auch, also ich war die Woche vorher krank.
Ja.
Hatte ich eine richtig fette Niesattacke. Das,
oh Gott.
Da habe ich jeweils immer gut geschafft, mich noch zu muten, aber...
Also wenn jetzt öfter mal so Parts fehlen oder so, ja, dann ist das halt so.
Ja, ja, dann ist das halt entsprechend so. Ja, und damit dann herzliche Grüße nach oben Strohe. Herzlich willkommen zu Folge 11 der Staffel 4. Das ist Weihnachtsspezial. Wir nehmen Donnerstag auf, Daniel.
Ja.
Bringen wir das denn aber erst am Samstag am Heiligen Abend um 17 Uhr raus, wenn Bescherung ist?
Ja, könnten wir machen eigentlich, oder?
Eigentlich können wir das machen.
Ja, dann das kann man einstellen, dann plane ich das so.
Ja,
siehst du, ja, dann machen wir so.
Allianz Brisanz unterm Weihnachtsbaum, pickepacke volle Sendung. Die Grüße nach oben Strohe habe ich jetzt schon überbracht.
Ja, schöne Grüße zurück natürlich noch, ne?
So.
Mhm. Weihnachtliche.
Tradition muss ja sein, ne?
Ja, sonst... nach Stollhamm.
Genau, so. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir einfach an. Wir haben uns wieder mal glorreich nicht vorbereitet, auch wenn ich irgendwas letzte Woche von Hausaufgaben gefaselt habe, dass wir uns ja irgendwie mit irgendwas vorbereiten wollen. Lassen wir mal lieber, weil wir das bleiben uns treu. Wir bleiben uns treu, würde ich lieber sagen.
Ja, wir sind aber ja auch für unsere Improvisation und Innovation bekannt. Deswegen,
das stimmt.
Ja, eben. Ne? Deswegen. Ja.
So. Aber ich starte gleich mit einer Frage für dich.
Ja, okay.
HSV, zweite Liga, da fangen wir mal erst mit an, weil das Beste kommt halt zum Schluss.
Ja, okay.
Daniel, wie sieht's aus? Wir sind ja jetzt gerade, wir müssen uns das ja jetzt vorstellen, wir sind ja jetzt 3 Tage in der Zukunft gerade, für uns so, für unser Verständnis. Und jetzt ist gleich Bescherung für dich. Liegt unterm Weihnachtsbaum die Entlassung von Herrn Walter?
Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil die ist eigentlich kaum zu beantworten. Also das geht hin und her. Es hieß so tendenziell, also die letzten Tage, ich beobachte das ja so ein bisschen, tendenziell hieß es, Tendenz ist, er bleibt. Dann habe ich aber wieder gelesen, er sitzt in München zu Hause im Homeoffice und soll sich einen Plan überlegen, wie es besser wird. Da denke ich mir auch schon, eigentlich ist das ja schon eine er ist ja schon irgendwie enteiert so ein bisschen, ne? Er muss also quasi jetzt irgendwie was vorlegen, wie es besser wird und dann entscheiden sie. Ich weiß aber auch nicht, was und wenn, was sie in der Hinterhand hätten. Ich habe heute dann wieder gelesen, Funkel stünde nicht bereit, der stünde nur bereit, wenn die mit Walter weitermachen und das dann irgendwie zur Hälfte irgendwie nicht, also absehbar ist, dass es schwierig wird, dann würde er als Feuerwehrmann sozusagen bereitstehen. Aber man weiß ja nicht, was da dran ist. Ne? Das ist ja immer diese Spekulation. Da ist ja auch immer ganz viel, viel Blödsinn dabei, auch wenn es von der Bild kommt und so weiter. Aber vieles kommt halt von der Bild. Ne? Das ist ja auch bekannt. Und deswegen an diesen ganzen personellen Spekulationen beteilige ich mich da auch nicht, sondern ich denke, da vertraue ich wirklich den Leuten, dass sie den Markt sondieren und vielleicht auch einen Namen aus der Tasche ziehen, womit keiner rechnet.
Also ich habe ja den Markt sondiert.
Ja, Daniel. Ja.
Und ich habe mich schlau gemacht und ich finde immer noch, dass es nur eine einzige Lösung gibt und die kommt aus Castrop-Rauxel.
Peter Neururer.
Und kommt mit der Harley schön nach Stilling angefahren oder mit seinem Porsche. Und das ist dann halt der Schnörres der Nation, Peter Neururer.
Das halte ich für unwahrscheinlich, weil der macht ja den Sport 1 Fan-Talk. Und das ist, glaube ich, seine Priorität aktuell. Und ich glaube auch nicht Felix Magath, glaube ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass also der HSV will aufsteigen. Also man bräuchte im Grunde tatsächlich einen Trainer, der kurzfristig funktioniert und der die kurzfristig in die erste Liga bringt, um dann sozusagen vielleicht im Sommer nochmal was Neues zu machen. Weil es geht, glaube ich, nur noch darum, tatsächlich, die wollen jetzt unbedingt mit aller Gewalt aufsteigen. Kann man ja auch verstehen nach dieser ganzen Zeit und nach diesen ganzen Versuchen. Also ich glaube, da geht es wirklich drum und deswegen ist es, ich glaube, auch gerade nicht angenehm in Stellingen, also in den Büros. Ich denke, da wird viel passieren. Zumal ja auch, ich habe es gerade gelesen, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, wieder eine Hiobsbotschaft kam, denn nämlich Schonlau hat sich im Spiel gegen Nürnberg einen Muskelfaserriss zugezogen und der ja gerade irgendwie 2-3 Spiele wieder gemacht hat, die ganze Hinrunde eigentlich gefehlt hat, und das hat man ja auch gemerkt, dass die Defensive also nicht stabil war und das lag vor allen Dingen auch daran, dass Schonlau nicht dabei war und jetzt war er wieder da und hat gleich wieder einen Muskelfaserriss, 5-6 Wochen fällt er aus. Und also auf der Innenverteidigerposition muss definitiv meiner Meinung nach was passieren. Selbst wenn Schonlau wieder da ist, also er scheint im Moment sehr verletzungsanfällig zu sein. Da braucht man definitiv, sage ich mal, etwas Gestandenes. Vielleicht muss man sogar da in der ersten Liga mal gucken, ob da irgendwie was ist, weil ich sag mal, mit Hatzi Kadunic ist schwierig. Der hat zwar ganz gut begonnen, aber dann sehr viele Fehler gemacht. Und Ramusch, wie er heißt, oder Ramusch, ist auch ja, also er zeigt Einsatz, aber ist halt auch nicht so eine Konstante wie Schonlau oder früher Vuskovic. Also ich glaube, man braucht da wirklich vielleicht sogar zwei Positionen neu. Gut, wir haben Ambrosius, der hat sich ganz gut entwickelt, aber ich denke, da ist jetzt wirklich Bedarf. Auf den Außenpositionen ist Bedarf und vielleicht sogar im Mittelfeld auch noch. Das habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Deswegen, ich glaube, personell, auch wenn gesagt wird, man will ja gar nicht so viel machen, man muss schon was machen, denke ich. Also das kommt noch hinzu, neben dieser Trainergeschichte. Also man muss sozusagen sowohl als auch etwas noch verbessern, denke ich, damit das was wird, ja.
Ja, da hat der HSV ja was gemeinsam mit Werder, denn auch die sollten zusehen, dass sie noch in der Innenverteidigung Weihnachtsgeschenke verteilen, aber über Werder wollen wir ja noch gar nicht sprechen, wir sind ja immer noch beim HSV. Kommen wir zum letzten Spiel. Willst du drüber reden?
Ja, das habe ich ja mir angeguckt. Also es ist ja so, es war ja ein leicht ambivalentes, ich hatte ein leicht ambivalentes Verhältnis zum Spiel und ich habe ja auch schon einen auf den Deckel gekriegt. Man wünscht sich ja nicht, dass der Gegner gewinnt und natürlich ist das auch so. Man will ja einen Sieg, wobei der könnte einiges kaschieren, habe ich da ja auch schon gesagt, weil wenn man alles von diesem oder vieles von diesem Spiel abhängig macht, denke ich, ist das falsch. Man muss die gesamte Entwicklung sehen. Und ich denke, ja, meine Hoffnung ist auch, dass man das komplette Ganze sieht. Ich habe auch gelesen in dieser Analyse, oder was man Walter vorwirft, unter anderem ist halt auch dieses DFB-Pokal aus, was ich ja auch so sehe. Also da war wirklich für mich der Bruch da, muss ich so sagen. Und insofern, ja, hoffe ich, dass diese Nürnberg-Partie jetzt nicht überbewertet wird und die war auch wirklich nicht gut. Also im Grunde hat die ziemlich viel offengelegt, was grundsätzlich beim HSV in der letzten Zeit schief läuft. Also nach wie vor diese schlechte Konterabsicherung oder keine Restverteidigung. Also es kommt immer ja fast in jedem Spiel vor, dass ein Spieler allein auf Heuer Fernandes zuläuft. Ne? Das haben wir ja bei Ecken und so immer wieder mal und das hatten wir auch da und zeitweilig muss ich auch sagen, wirkte die Mannschaft auch unsicher, also ich fand das jetzt nicht so griffig wie zum Beispiel ganz am Anfang, als sie noch gegen Schalke gespielt haben und so weiter.
Wobei muss ich auch sagen, also ich hab das Spiel auch so mit einem halben Auge bis ganzen Auge geguckt, so im Nebenbei und das war ja wirklich bis zur 80. Minute war das ja, das Löser genau. Da von Glatzel und selbst dann fand ich, war das auch noch nicht so ganz durch und dann hat der Dompe noch in der Nachspielzeit, ich glaube, 7. Minute oder was war das?
Also es ist das eigentlich das absolut typische, die Situation des HSV widerspiegelnde Partie gewesen, denn es wirkt unsicher Man hatte aber auch einen Gegner, der auch nicht viel auf die Kette bekommen hat, selbst diese Kontersituation nicht wirklich. Also einmal hatten sie auch Glück, da hatten sie, glaube ich, einen Lattentreffer in Nürnberg. Aber ansonsten war da auch nicht so viel. Und dann ist eben so, dass der HSV diese individuelle Qualität, von der man ja immer wieder spricht, die kam dann auch mit dieser, muss man ja sagen, sehr gelungenen Hereingabe von Jatta. Und wie Glatzel dann den Ball annimmt und dann so, sage ich mal, seicht in die rechte Ecke schiebt, das war schon sehr gut. Aber das ist halt, ne, das sind so Situationen, die kommen dann einfach plötzlich, wenn man auch schon so das Gefühl hat, eigentlich läuft hier alles total schief und dann kommt eben so dieser Punkt, wo sie dann doch treffen. Aber darauf kann man, das ist eben dieser Punkt, darauf kann man sich irgendwie nicht so richtig verlassen. So, das müsste ja eigentlich mal so sein, dass es von vorne bis hinten griffig ist und passt und so weiter. Natürlich gibt es zwischendurch immer mal eine schlechte Partie oder so, aber das ist halt so ein Muster, was immer wieder kommt. Ja, und ich glaube aber trotzdem, nach dem 1-0 war die Partie fast so ein bisschen, also es ging nur so ein bisschen, Nürnberger Aufschwung, aber der war auch jetzt nicht sonderlich prägnant. Deswegen habe ich damit fast gerechnet, dass dann am Ende auch noch vielleicht das 2-0 fällt. Und das war dann auch wieder eine individuelle Aktion von Dompe. Ich habe es ihm gegönnt, weil er hatte ja auch keine gute Zeit zuletzt, war auch oft verletzt und so weiter. Ist jetzt mal reingekommen und hat dann wieder mal gezeigt, was er eigentlich kann. Und das ist ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass er mal wieder zurückkehrt zu seiner Form der letzten Saison. Also es ist viel mit Hoffnung verbunden. Und deswegen denke ich, dass man auf gewissen Positionen tatsächlich nochmal nachjustieren muss. Auch wenn man immer wieder sagt, man will ja nicht so viel Geld ausgeben, man will ja nicht und man ist jetzt stolz auf die schwarze Null und so weiter. Aber ich denke, ohne ein gewisses Risiko, auch finanziell und ohne den Kader nochmal zu verstärken, wird das schwer. Deswegen auch auf den Außenpositionen, ich sag mal, Öztunali, der ist auch mit großen Erwartungen gekommen, das ist bislang auch noch nicht so sonderlich gut. Also das kann man auch an einer Hand abzählen, die guten Partien, die er gezeigt hat. Und dann hat man noch Jatta auf der anderen Seite. Ja, bei ihm ist das natürlich so, der ist schon noch der beste Außenspieler, aber auch immer Berg- und Talfahrt, sogar innerhalb einer Partie. Der kann 70 Minuten total Grotte spielen und dann auf einmal ist er gut. Das ist es eben so ein bisschen. Ne? Also da muss einiges passieren, denke ich. Ja, aber ich denke, erstmal muss man jetzt klären, wer wird Trainer oder bleibt der Trainer, weil erst dann kann man ja auch personell was machen, weil es muss ja auch mit dem, wenn dann ein neuer Trainer käme, muss es ja auch mit dem abgesprochen werden. Ne? Also deswegen hoffe ich, dass, also ich glaube Donnerstag, also heute ist ja Donnerstag, soll, glaube ich, eine Aussage kommen diesbezüglich. Ich bin mal gespannt, ob die im Laufe des Tages folgt.
Ja, ich drücke die Daumen, dass das einigermaßen gut verläuft da alles jetzt beim HSV in dieser Phase, weil es droht irgendwie so, ja, dass die Soap weitergeht, ne? Also es wirkt irgendwie so, diese Daily Soap HSV, dass es einfach irgendwie kein Ende findet und
Es ist da viel, viel Diskussion auch und auch die Art der Diskussion ist auch sehr zerfahren und verfahren und teilweise, ich habe auch teilweise Sachen gelesen, wo ich denke, ja, ne, also ich habe zum Beispiel am Anfang, als das losging mit Funkel und mit Breitenreiter auch gesagt, also glaub doch nicht allem, was da geschrieben wird. Da wurde ich auch für als naiv bezeichnet und dann habe ich im Nachhinein recht gehabt, weil Breitenreiter hat, glaube ich, einen neuen Job und Funkel steht auch erstmal nicht zur Verfügung und so weiter. Also das ist, man muss auch nicht alles glauben, was so spekuliert wird und man muss vielleicht ein bisschen lockerer werden. Mhm. Viele verteidigen Walter ziemlich emotional. Ich verstehe das sogar, weil er so ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität und dieses meine Jungs und Mädchen und so weiter, ne, auf den Tribünen vorstellt. Aber ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen, das ist wichtiger als sportlicher Erfolg. Weil für mich ist aber sportlicher Erfolg wichtiger als dieses Emotionale, sage ich mal. Ich bin dann wirklich ein bisschen nüchterner. Ich denke mal immer an Ernst Happel zurück, den erfolgreichsten Trainer der HSV-Geschichte, der eigentlich ein totaler Grantler war, der überhaupt irgendwie nicht so volkstümelnd war und sein Ding sich auf die Bank gesetzt hat, geraucht hat und griesgrämig durch die Gegend geschaut hat, aber trotzdem hat man dann eben sportlichen Erfolg gehabt. Und ich denke, das müsste wichtiger sein als alles andere. Und bei Walter habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn irgendwie was nicht läuft, dann kommt er immer mit Identifikation mit dem Verein und mit, es ist so eine tolle Stimmung zwischen Fans und Mannschaft, das stimmt auch, aber die kippt ja auch mittlerweile so ein bisschen. Das hat man nach dem Pokalspiel gesehen, nach Paderborn hat man das gemerkt, weil am Ende wollen die Fans eben auch sportlichen Erfolg und wollen sehen sich ja auch endlich danach, dass das mal besser wird. Und das ist, man merkt, also jetzt langsam ist der Geduldsfaden schon sehr überstrapaziert. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass einige sagen, wir wollen das nicht mehr, wir wollen jetzt was Neues. Und dann geht das halt los mit dieser ganzen Diskussion, was bringt das denn? Und wir haben doch schon früher mal so auf den Trainer gewechselt. Ja, ich denke, was bringt eine Diskussion, ob wir zwischen 2010 und 2018 jede zweite Woche einen Trainer gewechselt haben? Das war, ja, das war natürlich Blödsinn und falsch. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt in einer gewissen Situation vielleicht auch nochmal den Trainer wechseln muss. Der ist ja nun auch schon im dritten Jahr da. Das ist für mich kein Argument. Das ist so ein bisschen, wir wollen irgendwie nicht einem Bild entsprechen. Also so einer, oder was könnten denn die anderen sagen? Aber das muss dem Verein völlig egal sein. Da wird es immer Leute geben, die aus anderen Vereinen oder von anderen Vereinen oder irgendwelche Leute, die rumpesten oder so. Da muss man sich völlig von frei machen, denke ich. Das geht nicht. Davon darf man sich nicht abhängig machen. Aber so ein bisschen habe ich immer den Eindruck, das spielt bei vielen eine Rolle, dass man sozusagen ein Bild entsprechen muss, ne? Was man jetzt so aufgebaut hat und das ist doch toll, diese Konstanz, ja natürlich, aber Konstanz nur um der Konstanz willen bringt uns auch nicht weiter, sondern wir müssen halt auch gucken, dass die Ziele erreicht werden. Ja. Und seit dem gestrigen Bundesligaspieltag werden ja auch schon wieder neue Namen gehandelt. Ich glaube, Köln hat verloren und seitdem Köln verloren hat, schwirrt auch der Name Baumgart hier durch die Gegend, auch bei Twitter und so weiter. Und bei Baumgart muss ich ganz ehrlich sagen, der ist ja, auch wenn er früher mal HSV-Fan war, aber der ist ja im Grunde sozusagen von seiner menschlichen Art, ich meine gar nicht mal vom Taktischen und so, sehr ähnlich wie Walter, finde ich. Also so vom Auftreten und so weiter, das ist ja doch sehr ähnlich. Ich denke, wenn man was macht, muss man auch vollumfänglich was Neues machen. Also auch so vom Auftreten, von der Menschlichkeit und so weiter. Das müsste wirklich vielleicht was ganz anderes sein. Das wäre mir viel zu ähnlich, sage ich mal. Ich meine jetzt nicht vom taktischen, spielerischen und so weiter. Da hat er wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. Ich weiß nicht, ob es große Unterschiede gibt, aber ich meine, so von seiner ganzen Art her müsste da was Neues herkommen. Aber ist auch nur mein Empfinden. Und dann habe ich auch noch gelesen, Bo Svensson soll in Hamburg irgendwie rumlaufen. Aber keine Ahnung, was daran ist.
Bo Svensson könnte ich mir eher vorstellen. Ich glaube, Köln wird so lange an Steffen Baumgart festhalten, wie es nur geht. Die scheinen ja aktuell in einer ziemlichen finanziellen Schräglage zu stehen. Also die haben anscheinend kein Geld, um Verpflichtungen zu tätigen. Und sehr wahrscheinlich dürfen sie auch keine Verpflichtungen tätigen. Und ich denke mal, das würde sich dann auch auf die Trainerposition auswirken. Da dann einen neuen Trainer einzustellen und Baumgart weiterhin dann Teile seines Gehaltes zu überweisen, weil er beurlaubt worden ist. Schwierig. Ich glaube, da wird sich der 1. FC Köln nicht so ganz drauf einlassen. Wäre natürlich ein gefundenes Fressen, wenn wir ehrlich sind, für Köln, wenn Hamburg den loseisen würde. Ne? Das würde nochmal eine kleine Ablöse fließen, denke ich mal. Und aber das ist halt auch Spekulation. Ja, keine Ahnung. Aber Bo Svensson, das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich.
Wir können ja ein neues Podcast-Format machen. Spekulier mir.
Ja. Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit schön mit Spekulatius noch dazu. Ja,
richtig. Ne? Ja, genau.
Ja. Du hast also Bundesliga geguckt?
Nee. Also nur am Dienstag, also tatsächlich. Gestern ging ich, da habe ich ja gestreamt, da musste ich arbeiten sozusagen. Und aber am Dienstag, ich habe zum Beispiel die Werder-Partie verfolgt.
Hast du noch die Werder-Partie gegen Gladbach verfolgt? Bei Werder, da können wir über zwei Spiele reden.
Ja, die habe ich partiell verfolgt, nicht komplett. Aber das Leipzig-Spiel habe ich tatsächlich sehr, also große Teile gesehen.
Bringst du denn auch eine schöne eröffnende Frage für die SV Werder-Rubrik jetzt mit oder soll ich einfach so reinstarten?
Da müsste ich jetzt erstmal nachdenken.
Dann also, gebe ich dir 20 Sekunden Zeit.
Ist das, ja, es ist doch ein Erfolg, gegen Leipzig einen Punkt geholt zu haben, weil ich kann mich erinnern, dass Bremen gegen Leipzig eigentlich nie was geholt hat, oder? Irre ich mich jetzt?
Die letzten Spiele auf jeden Fall waren sehr negativ. Man hat aber auch schon mal Leipzig schlagen können.
Und ehrlich?
Ja, ja, also das ist jetzt, es ist nicht der Fall, dass wir noch nie gegen Leipzig gewonnen haben. Ja,
ich habe doch was, weil ich würde gerne von dir wissen, ob dieses Unentschieden tatsächlich, ob da nicht vielleicht sogar mehr möglich gewesen ist und ob diese Unentschieden vielleicht nicht auch eine Gefahr darstellen, weil sie haben jetzt zweimal unentschieden gespielt, aber punktetechnisch bringt das ja nicht so viel, weil wenn man auf die Tabelle jetzt guckt, gut, das sind jetzt 6 Punkte, glaube ich, zu Platz, zu allen dreien sehe ich gerade, die haben alle drei 10 Punkte jetzt unten. Mhm. Das ist ja, ich sage immer mal so, diese Gefahr, das war beim HSV auch mal so und so bei St. Pauli in der Zweitliga aktuell ja auch ein Problem, dass sie zu oft unentschieden spielen. Ne? Das heißt ja, man hat so dieses innere Gefühl, eigentlich hat man es gut gemacht, auch gegen Leipzig jetzt, aber punktetechnisch bringt es ja dann eben doch nicht so viel. Deswegen sind da weiterhin die Augen geöffnet und die Alarmglocken an in Bremen.
Wo fange ich da an? Also erstmal bei beiden Spielen, die stattgefunden haben, jetzt seit Freitag letzter Woche, man hat ja Freitag schon in Gladbach gespielt und jetzt dann am Dienstag zu Hause gegen Leipzig. Bei beiden Spielen waren jeweils auch 3 Punkte drin, ja. Gegen Gladbach ärgert es mich ein bisschen mehr, weil man da auch einfach genau wie jetzt gegen Leipzig ziemlich verpennt aus der ersten Halbzeit in die zweite Halbzeit geht. Und ja, sich dann davor Probleme stellt im Prinzip. Man hat gegen Gladbach in den letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit gepennt und in den ersten 5 Minuten der zweiten Halbzeit gepennt und lag auf einmal 2-1 hinten und musste wieder gegen anrennen. Wenn man sich nur für einen dieser Patzer, Schläfrigkeiten, wie auch immer, entscheidet, dann wird es nur dann entsprechend 1-1 stehen, dass es viel hätte, wäre, könnte. Aber letztendlich, Werder hatte in beiden Spielen die Chancen, mit 3 Punkten jeweils nach Hause zu fahren. Man hätte dann jetzt 20 Punkte. Ich schätze mal, man hätte dann auch eine deutlich bessere Tordifferenz wie die Heidenheimer und würde auf Platz 9 überwintern und wäre auf Schlagdistanz von Freiburg, Hoffenheim und Frankfurt, die sich um Platz 6 aktuell prügeln. Über Europa oder so will ich jetzt gerade gar nicht groß nachdenken. Man könnte das auch anders angehen und sagen, ja, man hat gegen Darmstadt und man hat gegen Heidenheim 2-4 jeweils verloren. Wenn du die beiden Spiele gewinnst, hast du 6 Punkte zusätzlich auf dem Konto, dann hast du sogar 22 Punkte. Also ich verstehe die Frage und gegen Gladbach hätte ich, glaube ich, eher noch den Sieg lieber mitgenommen, aber gegen Leipzig, das Unentschieden ist ein Punkt, der könnte wertvoll werden. Der ist jetzt nach diesem Spieltag nicht ganz so wertvoll, wenn man sich jetzt mal die Tabellensituation anguckt, denn Darmstadt hat ja auch gepunktet, Gladbach hat Federn gelassen zum Glück, zum Schluss noch. Heidenheim ist jetzt dann von uns wegmarschiert so ein bisschen.
Das ist unfassbar, der Rising Star. Aber ich hab's
gesagt. Ja, und es ist schon schön, erstmal sich darüber zu ärgern, dass man gegen Leipzig nur 1-1 gespielt hat. Also das ist schon mal beruhigend, denn vor der letzten Länderspielpause war das. Das war nach dem Dortmund-Spiel, als man sich dann auch dafür entschieden hat, endgültig auf Zetterer zu setzen. Seitdem ist es so ein bisschen geordneter, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also gegen Dortmund hat man ja nur 1-0 verloren und das war okay, das Spiel. Da hat dann halt die individuelle Klasse von Dortmund dann in Form von Julian Brandt einfach mal gegriffen. Dann hast du gegen Union Berlin gewonnen am nächsten Spieltag, wenn ich mich recht erinnere. 2-0 hast du gewonnen. Dann ging es wieder auswärts. Auswärts ist so ein bisschen bisschen schwierig in letzter Zeit, aber da hat man dann immerhin gegen Wolfsburg gepunktet. Das war das Spiel mit dem wunderschönen Freischusstor von Duxch. Gegen Frankfurt hat man dann auch noch gepunktet, auch wieder ein Unentschieden. Also da hatte man dann auch so eine kleine Serie angefangen aufzubauen. Gegen Leverkusen verlierst du 3-0, was im Endergebnis vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. 2-0 hättest du auch getan oder ein 3-1 oder sowas, aber dann dieses 2-0 gegen Stuttgart, das hat dann so wieder so ein bisschen ja, alte Wunden aufgerissen, denn ja, bis zum 7. Spieltag war das ja von Werder wenig bis gar nicht. Ne? Man hat gegen Mainz hatte man gewonnen zu dem Zeitpunkt und sonst war da auch nicht ganz viel. Ne? So gegen Hoffenheim hast du dann in der 90. Minute dann ausgeglichen, 2 Wochen vor dem Dortmund-Spiel war das, und kassierst dann postwendend, und das darf dir einfach nicht passieren, also zumindest nicht im Profifußball, kassierst du da halt dann die 2-3 Niederlage, und eine Woche vorher hast du in Darmstadt 4-2 verloren. Also das sind so Dinge, ja, die tun im Nachhinein jetzt weh, wenn man sich die Tabelle anguckt, weil man könnte halt einfach wirklich sagen, so, man würde jetzt schon einigermaßen gesichert dastehen. Nach dem Stuttgart-Spiel hatte ich allerdings dann so wirklich schon wieder ein bisschen Bauchschmerzen, weil das Stuttgart-Spiel war, ich meine, ich habe es auch nur mit einem halbem Auge geguckt, weil ich auf der Weihnachtsfeier war, aber das war schon wirklich katastrophal. Also
das war der Tiefpunkt, oder?
Ja, das war wirklich so ein Tiefpunkt, und man hat sich dann jetzt aufgerafft, man hat es jetzt geschafft, man hat gegen Augsburg nochmal gewonnen. Man ist jetzt seit 3 Spielen ungeschlagen, man wartet allerdings auch schon wieder seit 2 Spielen auf 3 Punkte, kann man dann wiederum sagen, ja. Aber man muss jetzt einfach erstmal das Positive sich raussuchen, das auch nochmal hervorheben. Und ganz wichtig ist jetzt einfach gegen den direkten Konkurrenten Bochum am 17. Spieltag. Und das ist für mich das Entscheidende. Man hatte natürlich jetzt 16 Spiele schon, man geht in die Winterpause und sowas, aber die Hinrunde ist ja noch nicht beendet. Und wenn du jetzt gegen Bochum gewinnst am 17. Spieltag, dann stehst du mit 19 Punkten da, dann hast du einen Punkteschnitt, der deutlich über 1 Punkt pro Spiel ist. Nicht deutlich, aber er ist über 1 Punkt pro Spiel. Und dann bin ich ein bisschen positiver jetzt wieder gestimmt. Und ja, weil dann siehst du ja so, okay, gut, dann musst du nur 3-mal gewinnen und spielst 6-mal unentschieden, und dann hast du den Klassenerhalt ja auch schon sicher. Du würdest jetzt wahrscheinlich dann mit dem Argument kommen, ja, aber das sind ja noch Darmstadt und Köln und Mainz, und die machen es ja auch nicht viel besser. Aber darauf will ich mich halt tatsächlich einfach nicht verlassen. Dafür haben wir uns alle schon zu sehr und zu lange mit der Bundesliga und dem Abstiegskampf beiderseits und beider Vereine halt auch beschäftigt. Und im Abstiegskampf, da passiert vieles.
Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, so ein bisschen Köln ist so ein bisschen im Siechtum. Und es ist ja bei Köln auch immer so ein Muster irgendwie, dass sie dann mal aufsteigen. Dann sind sie sogar eine Zeit lang manchmal richtig oben dabei. Aber dann geht es eigentlich immer wieder bergab. Das ist also wirklich ein Phänomen, dass die es nicht schaffen, sage ich mal, dauerhaft da irgendwie sich zu etablieren. Die stecken ja nun schon wieder da unten fest drin. Und Darmstadt ist, denke ich mal, hat den Vorteil, ja, die müssen eigentlich nichts beweisen, wenn die wieder runtergehen. Ist das halt so, das ist für die kein Drama. Aber für Union, denke ich, ist das auch noch kein Zuckerschlecken. Ne? Das wird, glaube ich, auch noch, also man sagt natürlich, die werden wahrscheinlich am Ende irgendwie im Mittelfeld landen, aber darauf kannst du dich eben einfach nicht verlassen, wenn die jetzt das erste Spiel auch wieder verlieren. Dann hängen die auch dauerhaft unten drin. Das ist wie in der zweiten Liga mit Schalke, finde ich. Die auch so ein bisschen dachten jetzt nach diesen 2 Siegen, jetzt geht's bergauf, dann kommt aber wieder ein Unentschieden zu Hause gegen Fürth. Ja, und das bringt eigentlich dann auch überhaupt nichts. Und die hängen also auch immer noch unten drin. Also man muss da ein bisschen natürlich die Augen müssen und alle die Sinne müssen geschärft sein. So.
Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ey, wie gesagt, also wenn man jetzt gegen Bochum dann tatsächlich dann diesen positiven Aufwind mitnimmt und dort wieder 3 Punkte einfahren kann, dann bin ich ja einigermaßen beruhigt, denn ja, muss man jetzt immer wirklich darauf aufbauen, dass man anscheinend zu Hause sich diese Saison wirklich mal wohlfühlt, was ja in der Bundesliga immer ein bisschen schwierig war zuletzt, obwohl ja immer das Weserstadion als schwierig gilt für den Gegner und als unangenehm. Haben wir aber ziemlich oft als Werderaner und als Bremer haben wir da ziemlich oft Geschenke verteilt tatsächlich. Und ja, man muss jetzt mal abwarten, wie gesagt. Ne? Ich hoffe einfach, dass man jetzt diesen Schwung halt durch die Winterpause jetzt mitnehmen kann. So gesehen muss man dann wirklich sagen, scheiß Winterpause. Ne? Aber das haben die sich ja alle wirklich verdient. Das ist ja auch eine Diskussion, die jedes Jahr irgendwie mal wieder so halbwegs aufploppt, dass man ja eigentlich auch wie in England durchspielen könnte. Aber so ist es ja dann zum Glück in Deutschland nicht.
Ja.
Ja. Ich bin zufrieden. Das war ein gutes Spiel von Werder. Man hat sich nicht
aufgegeben. Fand ich auch, muss ich sagen. Respekt. Also ich habe am Anfang gedacht, auch als sie dann in Führung gingen und so weiter, das schrauben die jetzt sozusagen. Aber ich fand auch Leipzig irgendwie nicht so. Also ich kenne die anders. So, wenn ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Leipzig gesehen, aber die ich immer gesehen habe, da habe ich immer gedacht, da stehen Maschinen auf dem Platz. Aber das hat sich auch ein bisschen verändert. Aber ich fand die jetzt auch sehr anfällig, muss ich sagen.
Ja, wenn ich jetzt mal alleine an das Supercup-Spiel gegen die Bayern denke, wo sie die Bayern 3-0 weggefegt haben. Was war das? Irgendwie sowas,
ja. Also insofern, war ich schon überrascht, dass sie da irgendwie, das war so ein bisschen die Luft raus, hatte ich so den Eindruck. Und das hat Werder dann ganz gut genutzt. Sie hätten es aber, glaube ich, fast noch besser nutzen können. Das war so.
Ja, in der Summe hatte man gute Chancen, ne? Also Boré hatte da einen Kopfball, der wurde dann auf der Linie geklärt. Stay hat dann Abschluss auch aus ähnlicher Position wie Boré, so halb links, Fünfer-Eck ungefähr.
Ja.
Wo er dann einfach den Vollspann nehmen sollte, anstatt die Innenseite, das Ding einfach voll auf Blasweg raufwechseln sollte, voll auf Kopfhöhe, und der duckt sich dann halt weg. Waren viele Chancen. Duxch hat ein Ding an die Latte gesetzt, einen Freischuss hat er über die Latte gesetzt. Das kann ich jetzt noch so weiterführen. Ne? Und aber letztendlich war dann die ungefährlichste Situation, fand ich, hat dann zum Tor geführt. Also da gab es deutlich zwingendere Chancen, aber das fand ich, hat der Justin Jimmer sehr gut gemacht. Dieses Tor war ein schönes Ding, schönes lange Eck, mit einem schwachen linken Fuß auch tatsächlich. Also da sieht man dann doch, dass so ein Bundesligaspieler dann doch mit seinem schwachen Fuß deutlich mehr kann als so ein Kreisliga-Kicker mit seinem schwachen Fuß.
Aber es ist schon krass. Mit 33 Punkten stehen die ja da und haben 6 Punkte Vorsprung vor dem 5. Borussia Dortmund. Also ich glaube.
Ja, das ist so eine Situation im Moment in der Bundesliga. Da marschieren 4 Mannschaften vorne weg, beziehungsweise 3 Mannschaften marschieren vorne weg, und dann hast du da noch Leverkusen, die noch weiter irgendwie wegmarschieren.
Ja.
Gefühlt. Das ist
unfassbar, ey.
Leverkusen, krass. Wobei man da ja auch nochmal sagen muss, Bayern hat ein Spiel weniger, die werden sehr wahrscheinlich gegen Union Berlin das Ding gewinnen, dann sind sie auch nur noch einen Punkt weg von Leverkusen, dann kannst du sagen, dann marschieren da 2 Mannschaften mit Stuttgart und Leipzig weg, und dann hast du die Bayern und die Leverkusen, die in ihrer eigenen Liga im Moment spielen. Nee, aber ich habe das gestern auch tatsächlich nochmal so als Vorbereitung zum Podcast genommen, und da habe ich dann halt auch gesagt, irgendwie scheint sich dieses Jahr dann doch mal ein relativ großes Mittelfeld aufzutun in der Tabelle. Denn Dortmund, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg und ich will es nicht sagen, aber Heidenheim, die werden, denke ich mal, so dieses gesicherte Mittelfeld und die Europapokalplätze dann ausmachen. Und
Heidenheim könnte meiner Meinung nach so ein bisschen Union nachspielen. Die werden jetzt auch, die werden irgendwann safe sein, und dann werden sie sozusagen auch nur noch ohne diesen Druck spielen, und dann glaube ich, wird es noch krasser, gegen die zu spielen. Also ich glaube, ich will jetzt nicht unken, aber ich könnte mir die sogar irgendwie im irgendeinem europäischen Wettbewerb sogar vorstellen, wenn die Conference League oder irgend sowas. Die Frage ist, wie sie es dann wuppen nächste Saison, aber die haben ja wirklich überhaupt keinen Druck mehr dann, ne? Irgendwann am bestimmten Zeitpunkt. Und die habe ich ja auch sowieso als von den beiden Aufsteigern als stärker eingeschätzt als Darmstadt. Ich denke, die sind schon, das ist schon, wir wissen das ja, Heidenheim, das ist.
Also wenn Heidenheim am 17. Spieltag gegen Köln in Köln das tut, was sie tun, nämlich dann einfach das Ding gewinnen, dann stehen die nach 17 Spielen mit 23 Punkten da. Und ich brauchte das nicht sagen, man hat auch schon mal, glaube ich, mit 21 Punkten in Stellung die Klasse gehalten.
Nee, ich glaube mit 27.
Ja, mit 27 Punkten. Also die restlichen Punkte, die werden sie auch noch zusammenreißen. Und wenn sie letztendlich noch auf Platz 15 abrutschen, ist ja vollkommen egal. Aber wie du sagst, wenn sie dann irgendwann merken, okay, wir sind jetzt safe, weil die da unten, das ist ja auch ein Schneckenrennen, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also, weiß ich nicht. Also dann kann das halt wirklich gefährlich werden, sagen wir jetzt mal vorsichtig, und Heidenheim geht dann in die Conference League oder sowas, was ich jetzt auch nicht ich würde es denen gönnen, aber für den deutschen Fußball fände ich das jetzt nicht gerade förderlich oder gut.
Ja, Aber es ist, ich finde insgesamt doch spannend, weil ich bin echt gespannt, wie Leverkusen weitermacht. Ne? Ob die weiterhin so performen, das ist ja unfassbar. Also das ist keine Niederlage und so weiter. Okay, drei Unentschieden, aber ja, und es wird natürlich dann hinauslaufen auf die Partie Bayern gegen Leverkusen. Ob dann wieder die Bayern da sind, was sie ja oft eigentlich immer sind. Wenn es dann drauf ankommt, dann machen sie es, dann ziehen sie es. Da bin ich wirklich gespannt. Also ich weiß gar nicht, wann die gegeneinander spielen, aber das wird wahrscheinlich dann die ausschlaggebende Partie sein, weil ich denke mal, die werden beide erstmal konstant weitermachen. Interessant wird auch sein, was Stuttgart macht. Finde ich auch respektabel. Aber da muss ich ja natürlich auch sagen, kein Wunder, dass wir die Relegation verloren haben. Also da hast du es ja auch schon so gemerkt. Da baut sich was zusammen mit Hoeneß und so.
Ja, klar.
Und dann haben aber wirklich diesen Schwung total mitgenommen. Und ja.
Ich habe es ja schon, im Mai oder wann das war gesagt. Stuttgart war, glaube ich, so wie ich das Schwierigste los, was für die Relegation kriegen konntest.
Ja.
Das
ist auch wieder typischer HSV. Wir kriegen wieder das Schlimmste.
Ja. Nee, ich bin auch tatsächlich gespannt und ich hoffe, dass Dortmund auch mal wieder so ein bisschen da oben rankommt. Grüße an Bennett, der hat im Moment, ja.
Redet er noch über Fußball?
ich habe letztens mal kurz wieder mit ihm Kontakt gehabt tatsächlich und er sagte dann tatsächlich, dass er ja drei Viertel des Spiels nicht guckt von Dortmund. Das hat tatsächlich was zu bedeuten. Wenn Bennett ist und war eigentlich immer so ein Fußballgucker, dann ist das Handy ausnahmsweise mal vollkommen scheißegal, wenn da was klingelt oder so. Ja, also das ist schon beängstigend irgendwie bei Dortmund. Aber ja, auch da scheint sich ja langsam was zu bewegen in Richtung Trainerposition.
Ja.
Wobei Bennett da auch nur noch resigniert, wie ich das damals bei Kohfeldt getan habe. Ich glaube, der hat sich damit abgefunden.
Also wir können ja Tim Walter kriegen.
Ja. Gut. Ich glaube, das ja. Will Bennett tunlichst vermeiden, aber ja. Nee, ich glaube nicht. Ich denke mal, wenn, dann würden die, keine Ahnung, den Hützler von St. Pauli klauen oder
Das ist tatsächlich, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Das könnte eine Option sein. Also das wäre aber auch geil, weil dann hätte St. Pauli ein Problem. Und das wäre natürlich nicht verkehrt.
Was sieht auch nämlich das, was ich nämlich prophezeit habe. St. Pauli spielt immer nur eine gute Hin- oder eine gute Rückserie. Ja.
Also wenn Hürzel da geht, glaube ich, wenn da irgendein Angebot kommt aus der ersten Liga, ja, dann wird es interessant zumindest, was da am Millerntor, am Kiez passiert.
Das denke ich auch.
So. Hast du gelesen, gerade kommt diese Breaking News rein, EU-Gericht entscheidet gegen UEFA, die Super League könnte doch kommen.
Ach du Scheiße.
Ja, es kam gerade.
Halte ich nichts von.
Ich auch
brauchen
nicht.
Wir auch, glaube ich, nicht großartig thematisieren, oder?
Lieber Kreisliga als Super League.
Genau. Nein. Weihnachtsfolge heißt ja auch immer, dass ja jetzt so gut wie die Hälfte der Saison vorbei ist. Und ich finde, wir sollten dann mal wieder ein paar Hot Takes uns um die Ohren ballern.
Ja.
Ich würde mal sagen, wir fangen da einfach mal ganz unverfroren in der zweiten Liga mit an, weil das Beste kommt halt zum Schluss, weißt du ja.
Ja.
Wenn man sich die aktuelle Tabellensituation anguckt, Kiel ist Erster, St. Pauli Zweiter, dann kommt der HSV auf dem heimischen dritten Platz.
Ja.
Nur ein Punkt vom zweitheimischen Platz, nämlich Platz 4, entfernt. Und untenrum sieht das auch ein bisschen wüst aus. Kaiserslautern ist so ein bisschen runtergerutscht mittlerweile. Die haben ja auch noch eine Zeit lang so oben mit rumgekratzt. Ja, Schalke mit 20 Punkten auf Platz 14. Dann halt Kaiserslautern, Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz und Braunschweig und Osnabrück auf den vorletzten und letzten Platz. Erstes Hot-Take, was kein Hot-Take von mir ist, Osnabrück steigt ab.
Sehe ich auch so. Die sind durch. Also mit 9 Punkten, also da müsste ein Wunder passieren.
Das ist ja schon fast Tasmania-like.
Ja, ein Sieg. Und ja, nee, also ich glaube, das wird nichts.
Dann hau du mal deinen nächsten Hot-Tag raus.
Ich glaube, Kaiserslautern wird in den Sticks, also Strudel hineingeraten. Die könnte ich mir sogar auf dem Relegationsplatz vorstellen.
Also die,
ja, guck mal, überleg mal, wir beide vor der Saison auch, Lautern als,
als Geheimfavorit.
Als Geheimfavorit, als Sleeper sozusagen benannt und mit großen Erwartungen ja auch ausgestattet. Und den Trainer entlassen, den Schuster, ne? Der ist ja auch weg. Und wer ist da jetzt? Kramotzes?
Kramotzes, ja.
Kramotzes, ja. Auch zuletzt ja auf Schalke auch irgendwie gescheitert und eigentlich ein ganz guter Trainer, aber in so einer Situation. Also ich glaube, diese Gesamtgemengelage ist nicht gut und das ist ja ein groß, eigentlich auch wirklich ein großer Verein, der mit großen Ambitionen ausgestattet ist und jetzt hängt man da unten drin plötzlich. Anfangs sah es ja noch ganz okay aus, waren sie irgendwie im Mittelfeld, aber die rutschen halt immer weiter runter. Mhm. Ich habe ja auch fast so ein bisschen die Hoffnung, dass Schalke da auch so reingerät. Aber ich glaube, die haben einfach zu viel Qualität. Die werden irgendwie ihre 4-5 Siege noch holen, die sie brauchen und sind dann irgendwie auch irgendwie gesichert. Ich glaube auch nicht, dass die, einige sagen das ja, die werden noch irgendwie in den Aufstiegskampf eingreifen. Aber ich sag mal, es sind jetzt 11 Punkte zum Relegationsplatz nach oben und 13 beziehungsweise 16 zu Platz 1 und 2, das ist schon eine Menge, ne? Das ist schon wahnsinnig viel, finde ich. Also da muss man eine Menge aufholen, 4-5 Spiele. Das sehe ich erstmal nicht. Also da sehe ich eher noch Hertha, die sich noch fangen könnten, die auch eine positive Entwicklung genommen haben, aber die auch sehr stark von Rehse abhängig sind. Der ja, und Rehse wiederum hat ja auch schon erklärt, er will nächstes Jahr erste Liga spielen und Werder wird da als Kandidat gehandelt, habe ich gelesen. Ja, also das denke ich mal Kaiserslautern, also sage ich, das ist auch ein Hot Take, wird ja zumindest, denke ich mal, auf einem der letzten drei Plätze landen können.
Mein zweiter Hot Take und damit mein letzter für die Liga, für die zweite Liga, hast du gerade schon angeschnitten, Hertha BSC wird in den Aufstiegsspielen oder Aufstiegsrängen noch mitmischen.
Ja.
Bin ich mir sogar ziemlich sicher.
Ja, ich glaube, ja, es ist, ich bin da so auch sehr zügig. Also ich gebe dir recht, die werden da noch klettern, aber sie sind halt auch sehr von individueller Klasse abhängig. Also das hast du in den Spielen jetzt auch gemerkt und ich weiß das nicht so richtig. Aber ja, es kann natürlich passieren, ja. Das, ja. Was könnte ich denn noch sagen? Wer ist denn noch auffällig? Ich glaube, Holstein Kiel geht durch. So, das sage ich noch. Also ich weiß nicht, auf welchem Platz. Ich weiß nicht, auf welchem Platz, aber die, glaube ich, gehen durch. Das ist für mich ein bisschen wie Heidenheim. Dauerhaft eigentlich immer wieder oben. Mhm. Über Jahre. Ein kleinerer Verein. Also jetzt kein großes Kaliber. Mhm. Aber dauerhaft oben. Insgesamt grundsätzlich per se eine positive Entwicklung. Jetzt sieht man es auch mit 35 Punkten und witzigerweise die ganzen alten HSV-Recken, die da die es reißen, ab, gerade auch einen Doppelpack geschossen, Porat gut dabei, sogar Holtby spielt da gut, also ist Holtby. interessant, also ich habe so fast den Eindruck, die marschieren durch. Ich weiß jetzt aber nicht, auf welchem Platz die landen, aber ich glaube, die gehen durch.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also dann der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein.
Ja, der Ministerpräsident freut sich schon, habe ich gelesen.
Ja, siehste. Dann Hot Take zum DFB-Pokal, da brauchen wir nur einen aufstellen. Mein Hot Take für den DFB-Pokal. Wir haben mindestens einen Zweitligisten im DFB-Pokalfinale.
Ja, könnte man meinen, aber ich denke, am Ende wird es auf Leverkusen gegen Stuttgart hinauslaufen.
Die spielen doch jetzt schon gegeneinander im Viertelfinale.
Oh ja, ich wollte dich nur testen.
Wir haben ja nur noch drei Bundesligisten. Das ist Leverkusen und Stuttgart, die schon gegeneinander spielen. Und Saarbrücken kriegt dann das mit Gladbach zu tun. Die Hertha spielt zu Hause gegen Kaiserslautern und St. Pauli darf
sich auf das
Spiel gegen Düsseldorf freuen.
Ich sag Leverkusen gegen Hertha. Das wäre ja auch geil, weil ich sag mal, eigentlich finde ich das kacke, weil wir müssten an Herthas Stelle stehen. Aber Berlin und dann sozusagen ein Heimspiel im Pokalfinale, hätte was. Und dann Leverkusen, aber gut, dann kriegt der Hertha da 3-4-0 einen eingeschenkt. Aber gut, dann wird Leverkusen Pokalsieger. Ja, davon gehe ich jetzt erstmal aus, aber dieses Thema schmerzt mich so, deswegen bin ich da schon komplett irgendwie raus, weil das ist einfach, echt, das regt mich am meisten auf. Also wirklich, das ist für mich der größte Punkt auch. Auch vor dem Nürnberg-Spiel, das habe ich auch noch thematisiert, Walter im Interview, ja, mit Oliveira und mit Mikkel Bronsis, dafür haben wir den DFB-Pokal ja genutzt. Also der wurde dafür genutzt, quasi als Testballon, was ich auch schon vorher geschrieben habe. Und dann wird immer entgegengesetzt, es gibt keine B11 und alle sind ja gleich und so weiter und so fort. Das ist natürlich Gequatsche, weil man braucht ja nicht 8 oder 7, 8 Positionen wechseln, wenn man so ein wichtiges Spiel hat. Ne? Und das hat man im Grunde, das kreidet man ihm auch an und das finde ich auch richtig so, weil es geht wirklich um sportliche Ziele und wenn man in einem Wettbewerb antritt, dann sollte man doch das Maximum erreichen und man tritt in 2 Wettbewerben an, also soll man in 2 Wettbewerben versuchen, das Maximum zu erreichen. Wann hat man schon mal wieder so eine Chance? Weil nächstes Jahr oder übernächstes Jahr haben wir auf jeden Fall wieder Leipzig, Bayern oder Dortmund in irgendeinem Finale und ja, Punkt.
Ja, das war eine große Chance auf jeden Fall im Pokal für sämtliche Vereine diese Saison und ich bin echt gespannt, was das wird. Ja. Am Ende wird sich wahrscheinlich wieder ein Bundesligist durchsetzen. Das tue ja auch. Aber hoffen kann man ja. Weil so eine kleine Sensation im deutschen Fußball.
Das wäre schon cool, ja.
Hätte doch was. So ein Leicester 2.0. Saarbrücken oder so. Ja, nee, Saarbrücken muss nicht sein. Man darf ja nicht vergessen, die müssen ja dann auch noch in die Europa League dann reinmarschieren. Also für Saarbrücken wäre das natürlich ein Riesending und ich würde denen das auch gönnen, so ist es nicht. Aber dass dann da die Gruppenphase mit 0 Punkten und mindestens minus 10 bis 15 Tore dann abgeschlossen wird, das wäre dann ja für die 5-Jahres-Wertung fatal, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Dann doch lieber irgendwie, ja, Hertha BSC. Ich will jetzt St. Pauli, die als Bundesliga ist, dann wenigstens auch damit bei werden. Oder
sowas. Also Pauli muss irgendwann mal auch einen auf den Deckel kriegen. Also dieser Rising Star, das geht mir also auch auf den Senkel. Die spielen aber zu Hause gegen Düsseldorf, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, das werden sie auch noch gewinnen. Die Frage ist, was kommt dann? Halbfinale?
Ich hoffe,
Leverkusen, hoffe ich. Ja, Saarbrücken, okay. Saarbrücken wird die schlagen, weil ich glaube da, ja. Okay, wir werden es sehen.
Ja, kommen wir zur Bundesliga und deinem ersten Hot Take.
Zur ersten Bundesliga. Ja, ich muss da nochmal die Tabelle aufmachen. Mein erster. Ich sage Hot Take, Bayern wird Meister.
Okay, ja gut, ist ein Hot Take, der eigentlich ziemlich sicher ist. Mein Hot Take, die Meisterschaft wird 3 Spieltage vor Ende schon entschieden sein.
Okay. Ich sag 2. Hot Take, Heidenheim Conference League.
Oh Mann, ey.
Ey, werden wir das bitte nochmal rauskramen, ja?
Ja, gut. Ja. Mein 2. Hot Take bezieht sich auf den Abstiegskampf. Und mein 2. Hot Take ist, dass Köln es schaffen wird. Okay. Ich weiß zwar nicht wieso, ich habe mir auch gestern dieses Kackspiel gegen Union Berlin angeguckt. Das war wirklich ein Graupenspiel auf beiden Seiten. Ja. Not gegen Elend. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie Köln das schaffen sollte mit 1 oder 2 Neuen und die scheinen ja kein Geld zu haben, beziehungsweise dürfen sehr wahrscheinlich nichts holen oder wie auch immer. Aber ja, das ist dann mein 2. Hot Take. Mhm. Köln wird es irgendwie, und wenn es über die Relegation ist, werden sie die Klasse halten.
Da bin ich tatsächlich eher der Meinung, die gehen runter.
Meinst du das?
Ja, ich irgendwie Köln so, habe ich auch so von den Empfindungen her immer, was ich eben schon sagte, so dieses, man geht irgendwie steil hoch und dann geht es aber auch wieder schnell wieder runter. Dann ist man wieder in der 2. Liga für 1, 2 Jahre und dann geht es wieder hoch. Es ist irgendwie so, ja, irgendwie von dem Gefühl her, würde ich sagen, sieht das nicht gut aus. Aber die werden wahrscheinlich auch nochmal einen Trainer wechseln, vielleicht, ja. Aber gut, ich denke mal so, mein Gefühl sagt, da wird schwierig so.
Mhm. Dann habe ich noch einen speziellen Hot-Take außer der Reihe, der betrifft Werder Bremen. Und der dritte spezielle Hot-Take besagt, dass Nabi Keita nicht mehr als 180 Minuten in der Rückrunde für Werder Bremen auf dem Platz stehen wird.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil ich, aber was hat er aktuell eigentlich wieder? Also, irgendwie,
also gegen Leipzig ist er ja ausgefallen wegen Krankheit.
Okay.
Ja, war ein bisschen ärgerlich, denn ich glaube, dass Keita eine Rolle gespielt hätte gegen Leipzig, dass er, keine Ahnung, ja, jetzt 20 Minuten oder so reingekommen wäre, einfach jetzt auch nur, um den Fans einfach noch so das Gefühl zu geben, ja, der ist da, weil gibt ja jetzt dann auch noch zusätzlich ein bisschen Öl, das ins Feuer gekippt wird. Ich glaube, die Bild hat berichtet, dass Teile der Mannschaft unzufrieden mit ihm sind, weil er unpünktlich ist und sich vor Sponsorenterminen wegduckt, die allgemein nicht gerade sehr beliebt sind. Und ja, ich glaube, dass der dann tatsächlich, wenn er fit gewesen wäre gegen Leipzig, dass er da auch nochmal so 10, 20 Minuten Zeit bekommen hätte, ist ärgerlich. Jetzt wird er dann wahrscheinlich mit Guinea beim Afrika-Cup dabei sein und mit Werders Glück wird Guinea auch irgendwie bis ins Halbfinale, Finale oder so vorrücken und der wird jedes Spiel über 90 oder halt auch 120 Minuten wahrscheinlich machen müssen. Und dann, ja, darf Werder den wieder ein bisschen aufpäppeln. Ja, die Stimmung kippt so ein bisschen bezüglich Keita, war ja der Heilsbringer eine ganze Zeit lang und dann hat man ihn ja noch so verteidigt, so ja, lass ihn doch erstmal fit werden und ja, so langsam sind die Bremer ungeduldig.
Das kann ich auch verstehen, aber irgendwie war das irgendwie fast auch abzusehen. Naja, ja,
also. Ja.
Aber ich habe noch einen Hot Take.
Oh.
Der VfB Oldenburg greift noch auf Platz 2 oder 3 an.
Also eieiei.
Ja, aber das bringt ihnen ja nichts, ne? Die müssen Erster werden, glaube ich, oder?
Ja, und ich glaube, selbst dann sind sie nicht safe aufgestiegen, weil dann.
Relegation.
Aber sie wieder Moment, in Relegation.
Ich habe jetzt eine Frage hier, weil ja, auf Platz 1 steht Hannover 96-2 mit 41 Punkten.
Ja.
Die dürfen noch gar keine Relegation spielen, oder?
Ich glaube doch. Nee. Ja? Ja, doch. Ich glaube doch. Es muss eine Liga dazwischen sein.
Mhm. Nee. Oder aber haben die, das könnte ja auch sein, dass Hannover sogar sagt, wir verzichten. Also das hat der
ja, HSV das, ja auch schon mal das gemacht. Das denke ich mal, das wäre eventuell ein bisschen realistischer, dass weil, genau das passieren würde.
Ja, weil dann sind es 5 Punkte, ne? Also das sind 5 Punkte und okay, Phoenix und Holstein haben Spiele weniger. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die Entwicklung ist ja zuletzt ganz gut. Ich habe ja gelesen, also sehr viele Siege hintereinander jetzt, ne, beim VfB.
Ja, also zumindest regelmäßig wieder gepunktet, ne? Was ich so jetzt mitbekommen habe. Gegen Phoenix hat man unentschieden gespielt, 1-1 im November. Die spielen ja auch schon seit November nicht mehr, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Von daher, ja, abwarten. Das geht jetzt dann im Februar, glaube ich, sogar erst weiter. Und dann, ich glaube, direkt sogar im Derby gegen Meppen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich habe gestern mal geguckt. Ja, genau, gegen Meppen spielen sie direkt am 11.2. im Meppen und ja, mal schauen. Also die letzte Niederlage war gegen Holstein Kiel und dann direkt danach gegen Lohe, das war im Elfmeter, das ist dann Pokal gewesen. Ja, zuletzt hat man gegen Holstein Kiel 2 verloren. Das war am 10. Spieltag. Gibt es ja auch noch irgendwo ein Datum, wo das steht? Info? Am 1.10. Also man ist seit Oktober umgeschlagen.
Ja.
Quasi.
Ja, das dürfen wir ja nicht aus den Augen verlieren. Also ne? Immer mal einen Blick auf die Oldenburger richten.
Ja, das machen wir natürlich. Gegen Jeddelo leider nur ein Unentschieden gespielt, ja, aber sonst ganz gut dabei gewesen. Bremer ist vorgeschlagen, Spelle Feenhaus mit 7-2 geschlagen.
Ja.
Hannover 2 mit 2-1 geschlagen. Dann das Unentschieden gegen Jeddelo, 4-1 gegen Eimsbüttel. St. Pauli 2-1-0 geschlagen, gegen Lohe haben sie dann 2-1 gewonnen und dann das entschieden gegen Lübeck.
Ich würde dann sagen, zum Abschluss gucken wir dann nochmal auf die Kicktipp-Runde und ich sehe gerade, dass der Carlo Bancelotti nicht mehr die Pole-Position einnimmt.
Ah, hat sich das gestern doch noch geändert?
Also Nico ist in der ersten Liga auf Platz 1 mit 204 Punkten, Du hast 200 Punkte und ich stehe in Schlagdistanz mit 178 Punkten. Also das ist auch nicht mehr so viel, muss ich sagen.
Ah, komm.
Also da geht doch noch
was. Erfahrungsgemäß wirst du dich noch absetzen nach unten. Also.
Das ist in der zweiten Liga immer der Fall. Erste Liga kann ich irgendwie besser. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber zweite Liga sieht es ganz übel aus. Da stehe ich auf Platz 14 hinter mir, Ela. Und dann kommt Frank, der gar nicht mehr mitspielt. Also insofern...
Also mein Hot Take für Kicktipp, Frank, hol dich noch rein.
Das kann passieren, ja. Der macht einen guten Spieltag und dann... Ja, ich weiß auch nicht, ey, wieso kann ich zweite Liga nicht, ey? Das ist ja unglaublich. Und da steht aber Bennett auf Platz 1, ne? Und der, ja, hat auch, genau. Der hat auch drei Spiele gar nicht getippt und trotzdem steht er auf Platz 1 mit 195 Punkten. Ja.
Ja.
Unglaublich, aber da bist du auch nicht so gut, da bist du auf Platz 8.
Ja, zweite Liga, damit beschäftige ich mich ja noch nicht.
Hast du schon alles durchgetippt, ne, bis zum Saisonende,
oder? Ja, genau. Ja. Am ersten Spieltag zweite Liga durchgetippt und dann fertig. Ja.
Na gut. Tja. So.
Ja, dann haben wir es, glaube ich, geschafft für Weihnachten.
Ja, wie sieht das aus hier, Bescherung im Hause?
Ja, gibt's.
Ja.
Man ist ja jetzt auch nicht mehr 12 Jahre alt und
Carrera-Bahn gibt's nicht.
Ne?
Ja.
Wo so eine Carrera-Bahn hätten wir auch wieder was. Ja, das wird ganz besinnlich und einfach mit Mutti einfach nur eben kurz gefeiert. Heiligabend. Ja. Da gibt's einen Kartoffelsalat mit schönen Wienern vom Schlachter. Ja. Vom Metzger hier aus dem Dorf oder aus dem Nachbardorf. Da freue ich mich schon drauf. Und dann ja eben ein, zwei Kleinigkeiten auspacken und dann Rum-Cola oder Cola-Rum. Irgendwie sowas wird sich dann in den Kopf geschoben und dann geht's schon bald in die Mopfel.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ähnlich. Also Family quasi, ne? Weil Brüderchen sind dann alle da, essen, trinken, Geschenke, natürlich auch im kleineren Rahmen alles nur noch. Und dann gibt's Butterscotch oder sowas. Und dann ist gut, ne? Und dann mache ich auch nichts mehr. Weihnachten, ah doch, klar, natürlich virtuelles Weihnachten feiere ich auch noch, ne? Mit meiner Freundin, ist klar, ne? Ferndistanz, da geht es ja nur über Discord, aber es ist auch schön. Und übrigens noch der Hinweis, an Heiligabend gibt es nicht nur diese Folge hier, sondern auch den Dark Electric Christmas Stream.
Eieiei.
Ja, ich habe 70 Minuten sehr aussagekräftige Weihnachtssongs ausgesucht.
Oh Gott.
Ja. Und am ersten Weihnachtstag mein Jahresrückblick übrigens auch, ne? Auf Twitch. Ja. Ja, könnt ihr gerne reinschalten. Ja, und ansonsten, was man so macht, ne? Essen, trinken, rumsitzen.
Saufen.
Genau.
Ja, das klingt gut. Ich wünsche allen eine frohe Weihnacht. Schöne, besinnliche Weihnachtstage. Und ich glaube, wir können auch dann schon sagen, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Allianz Brisanz wird sich dann zum nächsten Spieltag, denke ich mal, irgendwann wieder mal melden.
Ja.
Frohes Fest.
Genau. Ich kann mich dem nur anschließen. Frohe, schöne Festtage, guten Rutsch und wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao.
Allianz Brisanz.